Levothyroxin hebt den Hormonspiegel wie Wingardium Leviosa bei Harry Potter, der bekannte Zauberspruch.
Das ist wirklich stark.
Auch wenn ich immer vergesse, wie man den ausspricht. Genau, ist das Leviosa oder Leviosa?
Nein, es ist Leviosa.
Und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer nächsten Folge des Pharmacast, produziert von Situs Inversus. Ich bin Leo und heute mit mir im Studio sind Tim und Lorenzo.
Hallo zusammen.
Hallöchen.
Und meine Aufgabe war, eine Einleitung zu schreiben. Und wer den Podcast vielleicht schon länger verfolgt, diese Einleitung könnte auch vom Herrn Bauer sein, finde ich.
Ja, und Leo ist der Aufgabe mit minimalem Aufwand nachgekommen. Genau,
weil ein Large Language Model meiner Wahl hat die für uns geschrieben und mein Prompt war, schreibe mir eine lustige und elegante Einleitung für ein Skript meiner Podcast-Folge über Hormonmedikamente. So, und die würde ich jetzt gerne zum Besten geben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die jetzt vorlese, würde Wimmer, wenn er hier wäre, einwerfen, dass er in der 6. Klasse bei einem Vorlesungswettbewerb mitgemacht hat. Hat er, glaube ich, schon 4-mal erzählt.
Hat er da gewonnen? Hat er
es
erzählt?
Ich weiß es nicht. So gut habe ich nicht. Ich habe ihm nicht zugehört, um ehrlich zu sein. Da ist die Schere.
Der Schokoladenstimme.
Ja, ganz genau. Und zwar, willkommen zu einer weiteren spannenden Episode von Hormonharmonie. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt der Hormonmedikamente ein. Stell dir vor, dein Körper ist wie ein Orchester und die Hormone sind die Musiker. Manchmal braucht es nur einen kleinen Taktstock, um die perfekte Sinfonie zu erzeugen. Aber was passiert, wenn ein Musiker aus dem Takt gerät? Genau darum geht es heute. Wir sprechen über die Wunder und Herausforderungen der Hormonmedikamente, die uns helfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen und die Melodie unseres Lebens zu verbessern. Also schnallt euch an und lasst diese hormonelle Reise gemeinsam antreten. Oder? Also ich find's schon echt schlecht. Warte, Tim, ihr müsst Tims Blick sehen, oh mein Gott.
So eine stramme Einleitung.
Ja, nichtsdestotrotz. Auch wenn es jetzt vielleicht etwas sehr ausschweifend formuliert war, geht es heute genau darum, und zwar um verschiedene Hormonpräparate oder Medikamente, die in den Hormonhaushalt eingreifen.
Vor allem fokussiert auf Schilddrüse und Sexualhormone.
Ganz genau. Und da hangeln wir uns jetzt einmal durch die verschiedenen Schilddrüsenpräparate und die Sexualhormonpräparate durch. Und ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten und starten mit der Schilddrüse.
Genau, perfekt. Da gibt es zwei Schilddrüsenhormone, die da wichtig sind. T3, Triiodthyronin, und das ist das eigentliche Hormon im Wesentlichen. Und es gibt noch das T4, das ist Thyroxin, das ist ein Prohormon, wenn man es genau nimmt. Wird aber auch oft einfach Hormon genannt, also Schilddrüsenhormon. Die beiden heißen T3 und T4, nicht weil es auch noch T1 und T2 gibt, sondern einfach weil das eine 3-Jod und das andere 4-Jod hat. Und was ich auch sehr lustig finde, das Thyroxin hat eine chemische, sehr große Ähnlichkeit zum Tyrosin, heißt aber tatsächlich aus einem ganz anderen Grund so. Thyroxin heißt es wegen der Glandula thyroidea, also die Schilddrüse. Und die heißt übrigens auch nur so, weil sie vor dem Schildknorpel liegt, der irgendwie aussieht wie ein Schild. Aber lange Geschichte, kurzer Sinn. Das T4-Thyroxin heißt so wegen der Schilddrüse. Und Tyrosin, also die Aminosäure, heißt nur so, weil der Justus von Liebig, der große Chemiker, der sie entdeckt hat, hat sie im Käse entdeckt. Und Tyros heißt einfach Käse auf Griechisch.
Oha.
Genau. Oha. Wie werden die synthetisiert? Dazu muss man nochmal kurz sich in Erinnerung rufen, wie die Schilddrüse so histologisch aussieht. Dazu haben wir übrigens auch eine Folge, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Aber die Hauptstrukturen, die schauen wir uns nochmal kurz an. Das sind in der Schilddrüse einmal die Follikel, sind so kugelförmige Strukturen, die mit Kolloid gefüllt sind. Und dieses Kolloid, das enthält unter anderem Thyreoglobulin. Und die Follikel sind ausgekleidet von Follikelepithelzellen, und diese Follikelepithelzellen werden auch Thyreozyten genannt. Die Follikelepithelzellen, die produzieren dieses Thyreoglobulin, was dann im Kolloid ist. Und das Thyreoglobulin ist ein Protein mit vielen Tyrosinresten. Das wird sezerniert auf der apikalen Seite der Epithelzellen in das Follikellumen.
Genau. Und wenn wir nochmal auf die Schilddrüsenepithelzellen kommen, auf der basalen Seite sitzt der NIS. NIS ist einfach Natrium-Jod-Symporter und nimmt also Jodid in die Zelle auf. Und da kann man auch drauf achten, Jodid ist einfach ein negatives Ion, also das Jod-Ion sozusagen. Das wird dann in der Zelle umgewandelt zu Jodat Und das ist einfach das positive Ion dazu, also Jod plus. Genau, das heißt, wir haben jetzt im Prinzip schon zwei Sachen in das Follikelumen transportiert. Einmal das Thyroglobulin als Protein einfach sezerniert ins Lumen, ins Follikelumen, und das Jodation, das einfach dahin transportiert wird.
Und diese Jodationen, die sind ziemlich reaktiv, weil die wollen eigentlich nicht positiv geladen sein, sondern lieber zum Jodid werden, also zu I-. Der Zustand ist nämlich einfach stabiler und wird deshalb angestrebt. Das heißt, die Jodationen, die freuen sich sehr auf ein Enzym. Das ist die Thyroperoxidase, kurz TPO. Und dieses Enzym, was das macht, ist letztendlich die Jodationen an die freien Tyrosinreste von Thyroglobulin anzuheften. Dadurch entsteht dann MIT und DIT, also Monojodtyrosin und Dijodidtyrosin, je nachdem, wie viele Jodationen eben dafür genutzt werden. Sprich, das sind einfach Tyrosinreste mit ein oder zwei Jodatomen dran.
Genau, und dieses Enzym TPO, das ist ein Multitasking-Genie und kann nicht nur das machen, was Tim gerade beschrieben hat, sondern es kann auch noch zwei Tyrosinreste, also zwei MITs oder zwei, also zwei MITs beziehungsweise zwei DITs, aneinander backen, sodass dann im Prinzip zwei von diesen aromatischen Ringen, die das Tyrosin beinhaltet, aneinander gebunden werden. Und dann hat man drei oder vier Jodidreste da dran. Und dieses riesige Molekül Thyroglobulin, wo jetzt die TPO ganz, ganz viele von diesen Tyrosinresten jodiert hat und dann aneinander gebackt hat, das wird dann über Endozytose wieder in die Zelle aufgenommen, gelangt dort in die Lysosomen, und dort dann werden dann diese Tyrosin-Doppelreste mit drei bzw. vier Jodid-Ionen abgespalten. Und das sind auch schon die fertigen Hormone T3 und T4. Die werden aus der Zelle geschleust, und zwar in die andere Richtung, also Richtung Blutkreislauf, und gelangen so dahin.
Dabei ist übrigens das Verhältnis so, dass allgemein ungefähr viermal so viel T4 wie T3 gebildet wird. Es wird also eher diese Prohormonform gebildet als das aktive T3-Hormon. Und das bedeutet, dass dann peripher in den Geweben, wo es wirken soll, T4 wiederum in T3 umgewandelt wird. Und das macht ein Enzym namens 5-D-Jodase, auch oft als DIO abgekürzt.
Und jetzt ist die Frage, warum haben wir euch das überhaupt erzählt? Weil genau auf diesem Weg man nun sich jetzt aus pharmakologischer Sicht zwei Angriffspunkte primär rausgesucht hat, um eben die Produktion von T3 zu verringern oder zumindest mal zu beeinflussen. Und zwar einmal die Thyroperoxidase, eine TPO, oder die lysosomale Spaltung vom jodierten Thyroglobulin zu dann entweder T3 oder T4. Also quasi entweder diese lange Kette, die wir rausproduziert haben, die dann gecuttet würde, die einzelnen Hormone, oder eben überhaupt schon die Herstellung von dieser Kette. Und das sind diese zwei Punkte, die wir später adressieren wollen, um eben die T3-Konzentration im Blut zu verringern. Zuvor wollen wir noch einmal kurz schnell drauf schauen, wie denn jetzt T3 und T4 im Gewebe überhaupt wirken. Und was die Folgen sind von den Hormonen.
Und zwar ist es so, freies T3 gelangt in die peripheren Zellen über spezifische Transporter, in der Regel OATP oder MCT. Und die sorgen dafür, dass das Hormon in die Zelle aufgenommen wird. Und bei FT4 ist es an sich genauso, bloß dass es eben noch durch diese Dejodase umgewandelt wird zu T3. Das bedeutet, sowohl T3 als auch T4 werden eben in die Zelle aufgenommen und wirken nicht an der Zellmembran, was sonst auch häufig der Fall ist bei Hormonen, sondern es geht in der Zelle weiter. Und zwar geht es so weiter, dass T3 an einen nuklearen Rezeptor bindet, THR, und dieser Komplex aus T3 und dem nuklearen Rezeptor bindet dann noch ein anderes Rezeptor Komplexteilchen, nämlich den Retinoid-X-Rezeptor. Und die binden dann zusammen an sogenannte Viral Response Elements, also TREs auf der DNA. Also einfach Elemente auf der DNA, die thyroid-spezifisch sind, also spezifisch für Schilddrüsenhormone da sind. Und an diesen TRE-Elementen wirkt dieser Komplex als Transkriptionsfaktor, reguliert also die Genexpression. Und diese TRE-Elemente auf der DNA, die liegen eben vor allem in Promotorregionen von den Genen. die zum Beispiel für wichtige Proteine im Metabolismus kodieren, was dann jetzt auch die tatsächliche Wirkung der Schilddrüsenhormone erklärt.
Genau, und zwar kuppelt es im Prinzip einfach alle Gene an, die den Metabolismus gewissermaßen anschalten. Und das hat eine wichtige Funktion im Wachstum und in der Entwicklung vom zentralen Nervensystem und vom Skelett und steigert insgesamt den Energieumsatz und den Sauerstoffverbrauch. Außerdem werden Kohlenhydrate, Fette, unter anderem Cholesterin, weiter abgebaut. Das heißt, der Cholesterinspiegel im Blut kann tatsächlich sinken und dafür gibt es einen tollen, da kann man sich ganz gut so merken, T3, T3, T3 schlägt Zucker, Fette und Cholesterin zu Brei.
So.
Genau.
Gib ihm.
Und eine wichtige Sache ist noch, dass die Beta-Rezeptoren, also die Beta-1-Rezeptoren am Herzen, vermehrt exprimiert werden. Und das führt also dazu, dass Schilddrüsenhormone im Prinzip positiv inotrop und chronotrop wirken. Also Schlagkraft des Herzens erhöhen und außerdem die Herzfrequenz.
Und es gibt jetzt so ein großes Einsatzgebiet, wo man künstlich Schilddrüsenhormone geben kann. Und das ist natürlich, wenn die einfach vom Körper nicht selbst genug gebildet werden. Und das ist zum Beispiel der Fall bei einer Hypothyreose, also bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Eigentlich kann man sich ganz einfach vorstellen, was da die Symptome sind. Das ist nämlich genau das Gegenteil von den T3-Wirkungen. Nämlich Müdigkeit, Appetitlosigkeit, wenn man kein Fett und Zucker abbaut, natürlich auch Gewichtszunahme. Außerdem eine Kälteintoleranz und trockenere Haut. Wir hatten gerade auch schon über das Herz geredet, wo es ja eigentlich zu einer positiv chronotropen Wirkung kommt. Dementsprechend haben wir bei einem Schilddrüsenmangel dann eine Bradykardie. Außerdem eben, wie gesagt, wegen dem Metabolismus auch eine Obstipation und Fette werden, wie gesagt, auch nicht abgebaut, deshalb auch eine Hypertriglyceridämie. Behandeln kann man das, indem man eben das künstlich ersetzt, indem man zum Beispiel L-Thyroxin gibt. Das ist Levothyroxin, ist einfach synthetisches T4 und da hat Lorenzo auch einen super Merkspruch für.
Genau, und zwar Levothyroxin hebt den Hormonspiegel wie Wingardium Leviosa bei Harry Potter, der bekannte Zauberspruch.
Das ist wirklich stark.
Auch wenn ich immer vergesse, wie man den ausspricht. Genau, ist das Leviosa oder Leviosa?
Nein, es ist Leviosa. Nicht Leviosa, Leo.
Mal Bezug nehmen,
ja. man muss L-Thyroxin übrigens, wenn man so eine Hypothyreose hat, in der Regel lebenslang einnehmen. Zum Beispiel, wenn man eine Schilddrüsen-OP hinter sich hat oder eben einfach eine kontinuierliche Unterfunktion. Das nimmt man einmal morgens. Das ist tatsächlich ein sehr verbreitetes Medikament.
Ja, und es ist auch sehr wichtig, dass man das ungefähr 30 Minuten vor dem Frühstück einnimmt, weil das nur, wenn man nüchtern ist, eine gute Resorption zeigt. Und es gibt auch bestimmte Medikamente, so wie Coumarine, Antidiabetika und Cholestyramin, die können dafür sorgen, dass man T4 weniger gut resorbieren kann. Sollte man also nicht gleichzeitig einnehmen.
Jetzt haben wir schon kurz über die Nebenwirkungen gesprochen. Es gibt natürlich auch bestimmte Kontraindikationen, bei denen man L-Thyroxin nicht einsetzen sollte. Und auch das kann man sich eigentlich ganz gut herleiten. Da L-Thyroxin ja den Stoffwechsel ankurbelt und dann dadurch auch die Herzfrequenz und den Sauerstoffbedarf des Herzens erhöht, ist es bei kardial vorbelasteten Patienten, zum Beispiel nach einem frischen Myokardinfarkt oder bei Myokarditis, bei Angina pectoris oder auch bei Tachykardenarrhythmien, gar nicht so praktisch, L-Thyroxin in hohen Dosen zu geben, weil dann das kardiovaskuläre System überlastet werden kann. Und im schlimmsten Fall kommt es dann zu einer kardialen Dekompensation oder sogar zu einem Myokardinfarkt. Das heißt, Kontraindikationen von L-Thyroxin sind vor allem ein frischer Myokardinfarkt, Myokarditis, Angina pectoris und Tachykardearrhythmien. Auch die Arrhythmien ergeben, glaube ich, viel Sinn, weil, wie gesagt, Schilddrüsenhormone eben die Herzfrequenz nochmal steigern.
So, im Gegensatz zur Hypothyreose sind jetzt die Hyperthyreose-Symptome dann halt eben sehr eingängig, wenn man Ersteres gelernt hat, weil eben das, wir jetzt eben die T3-Wirkung bloß extremer uns vorstellen müssen und dann haben wir eigentlich quasi schon genau das, was so ein hyperthyreotischer Patient uns zeigen würde in der Ambulanz.
Genau, und dazu zählen unter anderem Unruhe, Nervosität, Schlafstörung, Wärmeintoleranz und exzessives Schwitzen. Weiterhin Arrhythmien bzw. Herzstolpern, da insbesondere Vorhofflimmern relevant, Tremor, Gewichtsverlust und erhöhte Stuhlfrequenz.
Als Medikation nutzt man dann eben Hämmer der Schilddrüsenfunktion, sogenannte Thyreostatika. Und wir erinnern uns, wir hatten ja so zwei große Angriffspunkte. Einmal die Thyreoperoxidase und einmal diese Spaltung von Thyreoglobulin. Fangen wir an mit der Thyreoperoxidase. Die kann gehemmt werden durch Thio-Harnstoff-Derivate. Wenn die Thyreoperoxidase gehemmt wird, dann wird natürlich die Produktion neuer Hormone gehemmt. Allerdings ist es so, dass das bereits fertige im Kolloid gespeicherte T3-T4 weiterhin abgespalten werden kann von dem Thyreoglobulin. Das ist ja schon produziert dann. Und deswegen ist der Wirkeintritt von diesen Thionamiden beziehungsweise eben diesen Thio-Harnstoff-Derivaten relativ spät, nämlich erst nach so 1 bis 2 Wochen. Wenn man nochmal an ein mikroskopisches Bild von der Schilddrüse denkt, da gibt es ja auch immer viel Kolloid und es wird eben erstmal aufgebraucht. Da gibt es als Beispielmedikament das Thiamazol, das klingt auch schon ähnlich wie Thio-Harnstoff-Derivat, und ein anderes Medikament in dem Fall ist das Carbimazol. Die haben auch ein paar Nebenwirkungen, die haben aber nicht so direkt was mit T3 zu tun. Die haben quasi noch Nebenwirkungen darüber hinaus, nämlich Akanolucitose, Exantheme, Fieber, Gelenkschmerzen, Cholestase, Übelkeit und Erbrechen. Dementsprechend sind eben auch Kontraindikationen Cholestase, Stillzeit und auch vor allem hämatopoietische Störungen, weil es ja blöd, wenn man die schon hat und dann zusätzlich ein Medikament gibt, was zu Akranulozytose führen kann. Verwendet werden so Thyreostatika eben vor allem zur Behandlung einer Hyperthyreose und auch einer thyreotoxischen Krise. Das ist die Extremform der Hyperthyreose mit extremer Sinustachykardie und gegebenenfalls dann auch Bewusstseinseintrübung. Thyreotoxische Krisen können übrigens auch durch Stressereignisse ausgelöst werden, wie zum Beispiel eben auch der Operation der Schilddrüse selbst. Deshalb
sollte man eben vor einer Schilddrüsen-OP bei einem hyperthyreotischen Patienten unbedingt erstmal eine Euthyreose erzielen, eben mit den bereits beschriebenen Thio-Harnstoff-Derivaten, also quasi einen normalen Hormonstand, um halt eben diese thyreotoxische Krise nicht zu provozieren, weil dann kann man erst operieren. Um das mal so ein bisschen einzustufen, also eine thyreotoxische Krise, das sind intensivpflichtige Patienten. Also das sind wirklich Menschen, denen geht's richtig dreckig. Also das sollte man schon irgendwie mit allem, was man hat, zu vermeiden wissen. Weil das, ja, ich glaube, das würde einem niemand danken, wenn man jemanden da aus Versehen reinschießt.
Genau. Fertig sind wir jetzt mit den Thio-Harnstoffen. Und die andere Angriffsstelle für Pharmaka war ja die lysosomale Spaltung von T3 und T4. Und da kann man gleich Jodid-Ionen anwenden. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil Jodid, man könnte ja meinen, dadurch, dass es eingesetzt wird in T3 und T4, dass man dadurch eher den Stoffwechsel ankurbeln würde, beziehungsweise dass man die Hormonsynthese ankurbelt. Es ist aber tatsächlich, in der richtigen Dosis hat es einen rückkoppelnden Effekt und hemmt tatsächlich die Freisetzung von T3 und T4 aus Thyreoglobulin. Genau, um das mal im Vergleich zu setzen, der Tagesbedarf von Jodid ist 150 bis 200 Mikrogramm pro Tag und man gibt aber 5 bis 10 Gramm pro Tag, wenn man sofort und kurzfristig die Hormonfreisetzung stoppen will. Also das sind schon eine relativ große Menge. Der Wirkungsbeginn ist sehr schnell und innerhalb von 24 Stunden im Prinzip und die Dauer ist maximal 2 Wochen.
Jodid reizt übrigens auch Schleimhäute. Deshalb hat man dann Störungen, vor allem auch im Kopf-Hals-Bereich. Man kann Bronchitis bekommen, Fieber, GIT-Störungen. Wenn man also eine Jodid-Überdosierung hat, dann wird dieses umfassende klinische Bild mit diesen ganzen Symptomen Jodismus genannt. Also nochmal, Jodid kann man eigentlich in 2 Situationen einsetzen. Einmal, wenn man einen Jodmangel vorbeugen möchte, es kommt bei einem Jodmangel zu so einem Jodmangelstruma oder auch Kopf. Also die Schilddrüse vergrößert sich. Und da würde man ihm eine nicht so hohe Dosis von Jod geben, während man bei einer thyreotoxischen Krise eine sehr hohe Dosis Jodid geben würde, um die eben akut zu schwächen. Natürlich sollte man es nicht geben, wenn die thyreotoxische Krise selbst durch Jod induziert wurde.
Ja gut, das wäre kontraproduktiv, ne? Soweit zur Schilddrüse, liebe Freunde der Sonne. wir gehen 1, 2, 3, 9 Stockwerke tiefer zu den Sexualhormonen. Und wie wir ja wissen, gibt es eine weibliche und männliche Seite der Schöpfung. Und die weibliche Seite ist nicht nur interessanter, sondern auch spannender. Und deswegen würden wir da tendenziell erstmal nochmal mit den biochemisch-physiologischen Grundlagen starten und euch noch einmal erzählen, wie denn genau die Biochemie der weiblichen Geschlechtshormone so abläuft.
Ja, so genau werden wir jetzt auch gar nicht, weil das ist schon ein bisschen kompliziert und eher ein Thema, mit dem wir uns in der Biochemie beschäftigt haben. Aber was wichtig zu wissen ist, ist, dass auch für die Synthese von weiblichen Geschlechtshormonen zunächst Androgene produziert werden müssen, nämlich zum Beispiel Androstenedion und Testosteron. Und aus denen wird dann weiterführend Östrogen produziert. Beim Mann ist es so, dass die Nebennierenrinde vor allem Androgene eben produziert, zum Beispiel Androstenedion, in niedrigen Mengen auch Testosteron, und der Hoden produziert dann vor allem Testosteron. Bei Frauen hingegen ist es so, dass die Nebennierenrinde Androgene und Östrogene produziert und das Ovar vor allem Östrogene. Das Schlüsselenzym, was übrigens bei Frauen aus Androgen Östrogene machen kann, nennt sich Aromatase. Und diese Aromatase macht zum Beispiel aus Androstenedion Östron und aus Testosteron Östradiol. Heißt, natürlich haben auch Menschen mit 2X-Chromosomen Testosteron, wird eben in der Nebennierenrinde produziert, aber einfach in lang nicht so großen Mengen wie im Hoden.
Genau. Und die Östrogene, da gibt es vier natürliche Östrogene. Östradiol, Östron, Östriol und Östetrol, das ist auch ein bisschen ein Zungenbrecher. Und die wirken allesamt über einen nuklearen Rezeptor, also vom Mechanismus her ähnlich, so wie wir das bei den Schilddrüsenhormonen auch schon hatten. Und dieser Östrogenrezeptor, der hat verschiedene Wirkungen, beziehungsweise man findet den in verschiedenen Geweben. Einmal in der weiblichen Brust, wo dann Östrogen die Vergrößerung der Brust
bewirkt.
Ja, danke. genau. Eine weitere Sache ist der Aufbau der Milchdrüsen, auch in der Brust. Die Ausbildung der Uterus, Schleimhaut. In der Vagina wird das Epithel verhornt und es fördert außerdem den Knochenaufbau, indem es Calcium und Phosphat retiniert. Das ist übrigens auch wichtig, deswegen ist ja Osteoporose gerade bei älteren Frauen in der Menopause so häufig.
Sie sind ja doch nicht ursprünglich dafür gebaut worden, so lange zu leben, ne?
Ja.
Ja, aber das Ding ist ja, gerade diese Östrogene, die bereiten ja wirklich den ganzen Körper auch so auf eine Schwangerschaft vor.
Ja.
Und da wiederum sind dann starke Knochen mit Sicherheit sehr hilfreich.
Ja, sicherlich.
Wenn du monatelang mit diesem Bauch rumläufst.
5 Kilo mehr ist schon, ne?
Ist schon hart. Thema Medikamente wieder. Man kann natürlich Östrogene auch synthetisch herstellen. Da gibt es zum Beispiel das Ethinylestradiol als Beispiel. Man kann sowas dann geben, beispielsweise bei ovarieller Insuffizienz, also wenn vom Körper selbst nicht genügend Östrogene gebildet werden, oder auch wenn eben Ovarien entfernt wurden im Rahmen von einer OP, kann man zum Beispiel machen, wenn man ein sehr hohes Risiko hat, an Ovarialkarzinom zu erkranken. Dann werden die Ovarien oftmals entfernt. Und dann kann man eben mit beispielsweise Ethinylestradiol diese mangelnden Östrogene substituieren. Außerdem, was ja gerade schon kurz angesprochen wurde, nach der Menopause, also im Klimakterium, kann man sowas auch einsetzen, aber vor allem auch bei starken Symptomen und eher kurzzeitig.
Warum Östrogene in der Langzeittherapie nicht eingesetzt werden können, dafür oder sollten, dafür gibt es 2 Gründe. Erstens kann Östrogen die Faktoren 7, 8 und Fibrinogen aus der Gerinnung erhöhen. Das heißt, die sind dann mehr im Blut drin und das führt dann zu einer Thromboseneigung. Und ein anderer Grund ist natürlich auch, dass dadurch, dass Östrogene eben die Vergrößerung der Brust bzw. dann mehr vermehrt Zellwachstum bewirken, dass dadurch das Risiko einer zufälligen Mutation und damit eines Krebses, also Mammakarzinom, erhöht wird. Östrogene haben auch weitere Nebenwirkungen. Die sind unter anderem Endometriumhyperplasie, Übelkeit, Erbrechen und Ödeme. Und was da auch wichtig ist, ist, dass Ethinylestradiol, also das synthetische Östrogen, auch bei der Pille benutzt wird, also zur hormonellen Kontrazeption. Aber dazu haben wir später auch nochmal ein kleines Kapitelchen. Genau.
Neben den Östrogenen gibt es übrigens noch eine ganz spannende Pharmakaklasse, nämlich die SERMs oder SERMs. Das steht für selektive Östrogenrezeptormodulatoren. Und das klingt eigentlich super modern, aber die wurden schon in den 1960ern entdeckt, eher zufällig. Und SERMs sind so ein bisschen wie Feen. Die können zaubern und verändern die Konformation von Östrogenrezeptoren. Und jetzt auch der Grund, warum wir sie Feen genannt haben. Einer dieser Feen ist nämlich die Tamponfee, Tamoxifen.
Oha.
Oha. Warum sie heißt, so heißt, kommen wir gleich noch zu. Aber Tamoxifen ist eben einer dieser SERMs. Und Tamoxifen wirkt antagonistisch auf Östrogenrezeptoren im Brustdrüsengewebe, aber agonistisch auf alle anderen, also im Knochen, im Endometrium, an der Leber. Und das ist wirklich ziemlich cool. Wir haben eben diese selektive Wirkung. Wir hatten ja gesagt, Tamoxifen, Tamponfee. Der Grund dafür ist, dass der Zyklus bei Tamoxifengabe relativ unregelmäßig sein kann. Der bleibt in der Regel erhalten, aber man braucht weiterhin Tampons, deshalb Tamoxifen. Tamoxifen hemmt Rezeptoren in der Mama, also in der Brust, und deshalb wird es vor allem auch bei Mama-CAs, also bei Mamakarzinom, verwendet. Insbesondere, wenn sie den Östrogenrezeptor haben. Es gibt quasi Mama-CAs, die sind noch Östrogenrezeptor positiv, und dann gibt es auch welche, die sind Rezeptor negativ. Und die Rezeptor negativen sind eher schlechter behandelbar. Ja. Und man kann Tamoxifen dann in der Primärbehandlung, also adjuvant, einsetzen. Oder wenn andere Primärtherapien nicht indiziert sind, zum Beispiel bei einem metastasierten Mama-CA.
Genau. Beim Mama-CA gibt es auch ein anderes Medikament, das man einsetzen kann, oder eine andere Medikamentenklasse, die Aromatasehemmer. Da gibt es unter anderem das Formestan. Das kann eingesetzt werden, wenn Tamoxifen oder andere Therapien nicht mehr ausreichen. Allerdings wurde gerade Formestan in letzter Zeit ersetzt durch bessere Aromatasehemmer, die oral genommen werden können, weil Formestan eben nicht oral genommen wird. Da gibt es zum Beispiel Letrozol und Exemestan. Und diese Aromatasehemmer hemmen ja einfach die Bildung von Östrogen, das heißt, überall im ganzen Körper ist die Wirkung von Östrogen geschwächt, anders als bei den SERMs. Und das heißt dann diesbezüglich auch, dass die knochenaufbauende Wirkung von Östrogen entfällt. Genau, deswegen ist hier eine wichtige Nebenwirkung die Osteoporose. Weitere sind dann Hitzewallungen, Gelenkschmerzen und Erschöpfung. Weil im Wesentlichen kann man sich ja vorstellen, dass, wenn man kein Östrogen mehr bilden kann, ist das wie, wenn man in der Menopause wäre. Also man simuliert im Prinzip das Ende des Zyklus.
So, jetzt haben wir extrem lange über die Östrogene geredet. Würde ich sagen, schon ein bisschen so die Superstars unter den weiblichen Geschlechtshormonen. Aber wir möchten unseren Sidekick nicht vergessen. Das Progesteron, also Gestagene, es ist auch ein Steroidhormon, die eben bei der Frau im Gelbkörper entstehen, im Corpus Luteum. Und dieser entsteht dann, wenn das Ei springt, also beim Eisprung, und das, was quasi übrig bleibt, bildet dann den Gelbkörper und ist halt dann eben für die Produktion, unter anderem für die Produktion der Gestagene, verantwortlich.
Ja, und das passt ja immer so alles irgendwie auch mechanistisch ganz gut zusammen. Wenn dann das Ei gesprungen ist, dann will man natürlich als nächstes den Uterus auf die Schwangerschaft vorbereiten und auch eben insgesamt diese ganze Sache dann ja da so ein bisschen die Grundlage legen, ne? Aber die Gestagene werden auch pharmakologisch eingesetzt, dann vor allem synthetische Gestagene. Und dazu gehören Norethisteron und Levonorgestrel. Gestagene haben physiologisch, wie gesagt, die wichtige Funktion, das Endometrium auf eine Schwangerschaft vorzubereiten und auch eine sich ausbildende Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Dafür wird einerseits das Endometrium transformiert in die sekretorische Phase zur Vorbereitung auf die Einnistung einer Eizelle. Außerdem tragen Gestagene dazu bei, dass die Spermienkapazitation stattfinden kann. Also die Spermien bekommen dadurch dann die Fähigkeit zur Befruchtung. Gestagene haben auch einen Einfluss auf den Eitransport. Die verhindern nämlich eine zu schnelle Passage einer befruchteten Eizelle. Und das Zervikalsekret im Zervix wird auch beeinflusst. Da bildet sich dann eine Art Schleimfropf als Infektionsschutz.
Das ist jetzt sehr lustig, weil die Eigenschaften sind ja eigentlich dafür da, die Schwangerschaft vorzubereiten. Wir setzen das jetzt ein, oder in der Pharmakologie setzt man Gestagene unter anderem auch ein, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Und zwar über genau die gleichen Mechanismen, nämlich unter anderem zum Beispiel die Verdickung des Sekrets, die dann verhindert, dass Spermien in die Eizelle, also die Eizelle erreichen können. Und eine andere Sache ist, dass...
Also im Grunde, genau, aber weil sie quasi, weil die Gestagene dann zum falschen Zeitpunkt quasi aktiv sind.
Genau.
Quasi schon zu früh. Eigentlich würden die erst später aktiv werden, wenn das Spermium schon längst drin ist. Ja.
Genau. Und ein anderer Mechanismus ist, dass Gestagene LH und FSH inhibieren. Dadurch kann dann kein LH-Spike mehr vorkommen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Physiologie, da kam dieser LH-Spike vor. Und der war sehr wichtig dafür, dass die Ovulation eintritt. Das heißt, das Ei kann nicht mehr springen. Und auf diese Art und Weise wird natürlich sehr effektiv die Befruchtung verhindert. Dafür braucht man also nur Gestagene, wenn man Kontrazeption machen möchte. Und da kann man zum Beispiel Levonorgestrel benutzen. Wenn man aber nur Levonorgestrel benutzt, dann heißt das Minipille. Und ein bisschen besser wirksam ist es, wenn man das kombiniert mit einem Östrogen. Also beispielsweise Levonorgestrel plus Ethinylestradiol. Und das ist dann die geläufige Pille, also die richtige Antibabypille sozusagen. Östrogene wirken nämlich auch LH- und FSH-hemmend und das ist dann also synergistisch, haben zusammen bessere Wirksamkeit.
Und dann gibt es noch als quasi Notlösung, könnte man sagen, ein orales Kontrazeptivum, was man die Pille danach nennt. Das ist im Grunde aber auch einfach nur hochkonzentriertes Levonorgestrel. Das verhindert dann die Ovulation, falls sie noch nicht geschehen war, verhindert aber auch die Einnistung von einem befruchteten Ei.
Nebenwirkungen von oralen Kontrazeptiva sind einerseits Thromboembolierisiko, wenn Östrogene drin sind, und gegebenenfalls Tumorgefahr, hatten wir vorhin schon gesagt, in der Langzeittherapie kann das zu einem Mammakrebs führen, aber das ist nicht bewiesen worden. Also es gibt keine Studien, die wirklich zeigen, dass das tatsächlich der Fall ist.
Was man halt bei diesen Antibabypillen im Allgemeinen sehr beachten muss, ist, dass diese Medikamente und eben auch die Hormone über ZYP-Enzyme verstoffwechselt werden. Und zwar ist hier unser ZYP3A4 wieder ein relativer bigger Player. Oh mein Gott, großer Player, wichtiger Player. Und es ist halt
Leo, erinnere dich an den Denglisch-Kommentar.
Ja, ja. Und zwar ist es halt da sehr wichtig, dass man die Patientin darüber aufklärt, dass es halt eben Medikamente gibt, die dieses Enzym induzieren, aber auch welche, die dieses Enzym hemmen. Also das ist ja gar nicht so einfach, darauf alles zu achten. Genaueres findet ihr dann in der Podcast-Folge zu Kinetik und Dynamik, aber die hier nochmal an der Stelle erwähnt, dass es eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass man darauf achtet, eben Patientinnen darüber aufzuklären, darauf zu achten. Weil das sind auch tatsächlich, also Induktoren sind meistens Medikamente, Rifampicin, Barbiturate, die man jetzt nicht so zwingend in der kalten so Medikamentenschrank rumfliegen hat, zumindest ich nicht. Und aber zum Beispiel Hämmer können auch Grapefruitsaft sein oder Johanniskraut, was man jetzt einfach in jeder Drogerie kaufen kann. Ne? Und deswegen ist es da sehr wichtig, das im Hinterkopf zu haben.
Ja, und wenn nämlich dann die Pille deshalb nicht funktioniert, dann sind das Patienten, die als Pillenversager bezeichnet werden. Das ist irgendwie auch ein wildes Wort, aber vielleicht kommt es mal vor.
Ja.
Gestagene werden übrigens nicht nur zur oralen Kontrazeption eingesetzt, sondern auch bei Dysmenorrhoe, bei Endometriose und zur Zyklusregulation und eben bei verschiedenen Krebsformen, aber auch nicht nur bei Mama-CA, sondern auch bei Endometrium oder Prostata-CA. Nebenwirkungen sind vor allem Übelkeit, Erbrechen, Akne und eine Libido-Veränderung. Gerade Akne und Libido-Veränderung ist auch was einfach gut zu Sexualhormonen passt.
Andererseits gibt es noch die Gestagen-Antagonisten. Da ist ein bekanntes Medikament Mifepriston und das verhindert einfach die Wirkung von Gestagen, die Schwangerschaft zu erhalten. Deswegen kann man Mifepriston einsetzen zur hormonellen Abtreibung. Nebenwirkungen sind da Blutung, schmerzhafte Uteruskontraktionen, Übelkeit und Erbrechen.
So, und jetzt zum Abschluss des ganzen Kontrazeptionsblocks noch ein wichtiges Konzept, nämlich der Pearl-Index. Der Pearl-Index ist ein Maß für die Wirksamkeit von Verhütungsmethoden und wird quasi berechnet als Anzahl der Schwangerschaften pro Jahr bei 100 Frauen, die mit einem bestimmten Mittel verhüten, beziehungsweise natürlich auch bei 100 Männern. Also bei, sagen wir einfach mal, bei 100 heterosexuellen Paaren. Und es kann dann eingeteilt werden in sehr effektiv, mäßig effektiv und wenig effektiv. Hier also einmal der Service-Teil für euch. Besonders effektiv mit einem Perlindex unter 1 sind vor allem eine Hormonspirale oder die Sterilisation, egal ob bei Mann oder Frau. Mäßig effektiv, aber doch noch ganz gut, mit Perlindex zwischen 1 und 10, aber gar nicht so niedrig, sind so die klassische Pille und das Kondom. Nicht zu empfehlen mit einem Perlindex von ca. 20. Also da muss man schon auch bereit sein für ein Kind, ist Coitus Interruptus. Oder wie war dein anderer? Pull and Pray, genau. Das ist nicht so ganz zu empfehlen.
Wäre etwas die Raw-Methode. Ja. So, jetzt haben wir sehr lange über die Damen der Schöpfung gesprochen. Zu Recht. Sehr interessantes Thema, sehr ausschöpfend. Aber last but not least wechseln wir mal kurz die Seite und sprechen noch über die männliche Seite der Schöpfung.
Da ist ja das bekannteste Hormon, das Testosteron. Das hat übrigens einen sehr hohen First-Pass-Effekt. Das heißt, bevor es in den Körperkreislauf eindringt oder ins Blut kommt, wird es ziemlich stark von der Leber abgebaut. Sollte deswegen nicht oral eingenommen werden, sondern direkt intramuskulär oder transdermal.
Nächster Service-Block, lol.
Und einsetzen kann man Testosteron oder synthetische Derivate davon, sowie das Testosteron-Propionat bei einem Hypogonadismus, also im Prinzip einer hohen Unterfunktion, oder wenn man im Gym ist und ein bisschen
Ich wollte schon sagen, Leo, hast du aufgepasst, das ist keine Indikation.
Ja.
Also ja, eine Indikation ist es nicht, aber zum Dopen gibt's das. Und es hat auch eine Latte an Nebenwirkungen, Haarausfall, Leberfunktionsstörung, Akne, Libido-Steigerung, was wir auch beim Wo hatten wir das vorhin?
Ja.
Wir hatten es auf jeden Fall Akne und Libido,
ja.
Aggression und Ödeme.
Ja. Jetzt gibt es natürlich auch noch ein Gegenteil, nämlich den Androgenrezeptor-Antagonisten oder eine Klasse an Androgenrezeptor-Antagonisten. Die finden Anwendung vor allem bei Prostatakarzinom, weil Testosteron kann man sich ein bisschen so vorstellen, das hat in der Prostata halbwegs eine ähnliche Wirkung wie Östrogene in der Brustdrüse. Und das Medikament, was den Androgenrezeptor hemmt, ein Beispiel dafür ist Flutamid. Nebenwirkungen sind entsprechend auch das Gegenteil von den Nebenwirkungen von Testosteron, nämlich hier jetzt eine Gynäkomastie, verminderte Libido, Erektionsstörung und Müdigkeit. Merkspruch, in dem Fall kann man sich merken, mit Flutamid hat das Liebesleben dann eher eine Flaute. Man hat eben die Testosteronwirkung runterreguliert. Außerdem hat Flutamid noch ein weiteres Problem, es ist nämlich lebertoxisch, sollte also bei einer vorgeschädigten Leber nicht eingesetzt werden.
Und als finalen Paukenschlag unserer 45-minütigen Sinfonie, jetzt nochmal kurz und knackig die Take-Home-Messages, die man mitnehmen sollte, wenn man Hormontherapie machen will. Vor jeder Schilddrüsenoperation sollte man bei einer hyperthyreotischen Lage mit Thioharnstoffen eine Euthyreose herstellen, um eine thyreotoxische Krise zu verhindern. Die Jodvergiftung, der Jodismus, ist gekennzeichnet durch Schleimhautreizungen, Bronchitis, Übelkeit, Erbrechen, wie auch Fieber. Östrogene erhöhen das kardiovaskuläre Risiko. Bei der oralen Kontrazeption kann man entweder Levonorgestrel oder eine Kombination mit Ethinylestradiol verwenden. Dabei zu beachten ist, dass Rifampicin, Barbiturate wie auch Phenytoin CYP3A4 induzieren und somit den Abbau der eben genannten Präparate steigern. Und somit kann es eben zum Pillenversagen kommen und somit, dass die orale Kontrazeption eben nicht mehr das tut, was sie soll.
Dann steigt der Perlindex.
Da ist man auf einmal dann zu dritt. So. Wir sitzen hier auch zu dritt und hatten jetzt hier eine sehr schöne Hormonfolge mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn sie euch auch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein paar Sternchen auf Spotify da, ein Follow oder auf Apple Podcasts. Das würde uns sehr, sehr helfen. Natürlich sind wir auch offen für Kritik und Lob. Auch gerne über @dervorklinikpodcast auf Insta in unsere DMs sliden. Sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, weil nur so können wir den Podcast für euch immer besser machen. Genauso, wenn euch mal ein kleines Fehlerchen auffällt, passiert jedem, passiert den Besten, dann gerne melden, weil dann können wir es korrigieren.
Das wäre super auf unserer Website dervorklinikpodcast.de machen. Da kann man richtig gut Fehler melden und es gibt auch Merkhilfendatenbanken und einige andere Schmankerl.
So ist das. Und somit bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Wir hören uns. Tschö.
Ciao.
Tschüss.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.